Und mit der Pflege von demenzkranken Angehörigen sind wir bereits beim Hauptthema der heutigen Sendung angelangt. Es geht um Vergessen und Vergesslichkeit, was ja nicht ganz das Gleiche ist. Also um alltägliche Erinnerungslücken einerseits, aber auch um eine Form der Vergesslichkeit, die auf eine mögliche Demenz hindeutet. Wo liegt die Grenze zwischen der ganz normalen Gedächtnisschwäche und einer neurologischen Vorerkrankung? Und wenn es diese Grenze gibt, wie könnte man sie erkennen? Und natürlich hat das Vergessen auch eine wichtige Funktion. Wir werden uns wohl auch den positiven Seiten des Vergessens widmen, etwa für den Erhalt des psychischen Gleichgewichts. Diese Fragen werde ich mit meinen heutigen Studiogästen besprechen. Ich darf begrüßen Antonia Kreu, personenzentrierte Psychotherapeutin, Fachtherapeutin für kognitives Training und Leiterin des Vereins Alzheimer Austria. Danke für den Besuch. Sowie Peter Dalbianco, Professor für klinische Neurologie an der MedUni Wien. Er hat die erste österreichische Spezialambulanz für Gedächtnisstörungen an der Uniklinik aufgebaut, nebst anderen Dingen, und war jahrelang Präsident der österreichischen Alzheimer Gesellschaft. Auch Ihnen vielen Dank für den Besuch.
Schönen Nachmittag.
Frau Kreu, Herr Dalbianco, ich darf gleich mit einem Bekenntnis ins Thema sozusagen hineinspringen. Ich muss zugeben, ich bin ein furchtbar zerstreuter Mensch. Wenn ich bei mir im Wohnzimmer auf dem Sofa liege und lese und dann aufstehe und mir zum Beispiel ein Glas Wasser aus der Küche hole, dann passiert es mir oft, dass ich zurückkomme ins Wohnzimmer und die Lesebrille ist weg. Und dann muss ich mühsam rekonstruieren, wo habe ich denn in den letzten 30 Sekunden oder 60 Sekunden die Lesebrille abgelegt und finde sie dann an den obskursten Orten. Also wirklich neben der Herdplatte, neben der Obstkiste etc. Und ich kann mich effektiv nicht daran erinnern, was ich gemacht habe mit der Brille. Muss ich mir Sorgen machen?
Ja, wenn die Frage an mich geht, so kann ich sagen, der Unterschied zwischen normaler und pathologischer Vergesslichkeit, pathologisch im Sinne von Vorbote einer Demenz, ist ein Kontinuum. Das heißt, es ist nicht so eindeutig abgrenzbar, aber es gibt schon wichtige Unterscheidungsmöglichkeiten. Das eine ist die Häufigkeit dieser Vergesslichkeiten oder des Verlegens. Das zweite ist, wie bedeutend sind die Dinge, die ich vergesse für mich, also der Schweregrad. Und das dritte ist, verändert sich das oder nimmt das zu im Verlauf der Zeit? Damit kann man sozusagen aus der Dynamik und aus der Quantität kann man eine Unterscheidung abschätzen, was ist normal und was ist pathologisch.
Das ist der Rahmen, aber bleiben wir sozusagen im Patientengespräch hier zwei. Muss ich mir jetzt Sorgen machen oder nicht?
Wenn diese Vergesslichkeit zunimmt oder wenn die Brille dann nicht mehr gefunden wird und auch der Gedankengang, wo war ich denn, wo könnte sie liegen, rekonstruierbar ist, dann würde ich sagen, und das nicht allzu oft vorkommt, und im Vergleich zu früher sich nicht wirklich verändert hat, wenn ich sage früher, vor 2-3 Jahren, dann glaube ich, ist kein Alarm auszulösen. Wenn aber im Vergleich zu früher meine Denkfähigkeit und meine Organisation eindeutig schlechter ist, dann würde ich sagen, ist es klug, zum Hausarzt zu gehen und einmal das Thema anzusprechen, der dann auch entscheiden kann, ob er einem Facharzt zuweisen will oder nicht. Ich glaube, man sollte auch das nicht kleinreden, sondern da es ja reversible Formen oder rückgängige Formen von Vergesslichkeit gibt, ist eine Diagnose beim Arzt auf jeden Fall sinnvoll.
Frau Kreu, wir haben im Vorgespräch auch dieses Thema kurz angesprochen und Sie haben mir erzählt, Sie haben es mit dem Autoschlüssel, richtig?
Ich habe es mit dem Autoschlüssel oder mit meinem Telefon vorwiegend. Also ich könnte mir vorstellen, ständig die Brille zu verlegen, ist ganz klassisch. Nicht umsonst gibt es diese Bänder um den Hals, wo man sich die Brille anhängt. Ich habe mir zum Beispiel eine Uhr gekauft mit Suchfunktion für mein Telefon. Das erleichtert mir das Leben, weil meine Familie derart genervt war, dass ich ständig das Telefon gesucht habe. Ich hoffe, es ist noch nicht pathologisch. Ich glaube nicht. wichtig, weil ich mir viele andere Dinge sehr gut merken kann. Was ich glaube, auch wenn es häufig ist, ist bei mir ja auch häufig dieses Suchen, wenn ich zuvor konzentriert wäre, wo ich das Telefon ablege und aufmerksam umgehen würde damit, dann würde ich natürlich dieser Vergesslichkeit vorbeugen. Und also diesem Vergessen geht oft voraus, dass man unkonzentriert ist, dass man automatisch irgendwas irgendwo hinlegt und dann nachher mühsam rekonstruieren muss oder versucht zumindest, wo habe ich das letzte Mal gesehen oder in der Hand gehabt. Das ist, glaube ich, dann der Unterschied zum Pathologischen. Da kann ich dieses Rekonstruieren eigentlich nicht mehr durchführen. Und dann eben, wie Sie auch gesagt haben, Herr Professor Dalbianco, diese Häufigkeit. Ein wichtiger Punkt wäre noch für mich dieses Termine vergessen. Weil das ist jetzt nicht nur ein Gegenstand verlegen, sondern auch Termine, Treffen, die ich mir ausgemacht habe, entweder ganz zu vergessen oder ich weiß gar nicht mehr wann und wo ich mir was ausgemacht habe. Das kann jetzt auch wieder, wir haben ja vorher was über das Burnout gehört, das kann in einem Burnout vorkommen, in einer Depression vorkommen, aber wenn es wirklich gehäuft ist, auch schon auf so ein Vorbote einer Erkrankung sein, denke ich mir.
Wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben oder von eigenen Erfahrungen erzählen wollen, rufen Sie uns an unter 0800 22 69 79, kostenfrei aus ganz Österreich, oder stellen Sie Ihre Frage per E-Mail an ampuls@urf.at. Frau Kreu, Sie haben gesagt, auch Sie sehen die Zunahme der Frequenz dieser Fehlleistungen als Indikator für möglicherweise eine gewisse Verschlechterung der psychischen Leistungsfähigkeit oder vielleicht sogar einer sich anbahnenden Demenz. Herr Dalbianco, Sie haben gesagt, es ist sozusagen eine Grauzone, es ist ein fließender Übergang. Ich hätte aber dennoch gerne eine etwas präzisere Annäherung an eine Grenze. Also nochmals zurück zu meiner Ausgangsfrage. Kann man das in Stichworten oder anhand eines konkreten Beispieles vielleicht doch plastischer machen? Was wäre denn eine Fehlleistung, wo Sie sich Sorgen machen?
Zum Beispiel, so wie die Frau Kreu angesprochen hat, sozusagen Termine verwechselt werden, der Ort falsch aufgesucht wird etc., das ist dann schon auffallend. Oder man zum Beispiel unterwegs ist in einer Gegend, die man kennt, und dann kommt es plötzlich zu einem, wohin soll ich jetzt gehen, rechts, links oder geradeaus, dann ist das schon ein Alarmzeichen. Was auch oft berichtet wird, ist, dass Fragen, obwohl sie beantwortet wurden, mehrmals gestellt werden. Und das ist speziell bei emotional wichtigen Fragen. Also wann gehen wir zum Arzt zum Beispiel? Ja, das wird dann mehrmals beantwortet und wieder gefragt. Das ist dann auffällig. Wenn man die Namen enger Familienmitglieder nicht weiß, ja, und auch nicht rekonstruieren kann, wenn man wichtige Informationen vergisst, und wenn diese Vergesslichkeit auch begleitet wird von Problemen, zum Beispiel Wortfindungsmängel, das logische Denken, das Urteilsvermögen nachlässt, die Einschätzung von Situationen, die zeitliche und örtliche Orientierung nicht mehr so scharf ist, ja, dann glaube ich, ist ein Arztbesuch auf jeden Fall wichtig, sinnvoll.
Frau Kreu, Sie haben ja auch einen sehr persönlichen Bezug zu diesem Thema. Es gibt einen Grund, warum Sie diese Selbsthilfegruppe gegründet haben. Können Sie vielleicht Ihre Erfahrungen kurz beschreiben, nämlich auch die ersten Anzeichen einer Krankheit, wie sich die zeigen oder manifestieren?
Ja, das ist schon lange her. Unsere Selbsthilfegruppe gibt es jetzt seit 30 Jahren, also präzise 34 Jahren. Ich habe sie mitbegründet. Meine Mutter war erkrankt schon in einem relativ frühen Alter, nämlich mit 60 Jahren. Die ersten Anzeichen waren eben tatsächlich diese Vergesslichkeit, die sich geäußert hat, eben durch dieses immer wieder die gleichen Fragen stellen, aber auch, das könnte man noch ergänzen, immer wieder die gleichen Geschichten zu erzählen. Ja? Und dann, wenn man gesagt hat, das hast du mir schon erzählt, dann war das bei ihr einfach weg. Ja? Und was noch bei ihr extrem war, sie hat ständig Dinge verlegt, sie hat den ganzen Tag gesucht, am Anfang noch wiedergefunden, dann wieder gesucht. Also das war sehr auffällig. Damals vor 30 Jahren wurde untersucht und ich weiß nicht was, zuerst eine Depression festgestellt, die aber eigentlich nicht vorhanden war. Und dann kam also langsam diese Diagnose Alzheimer-Krankheit. Und meine Mutter hat damit 20 Jahre gelebt. Das ist also sehr langsam vorangegangen. Aber gerade diese Anfangsstadien, wo man nicht weiß, was los ist, und es gibt einfach nicht diese ganz scharfe Grenze, die sind auch für die Angehörigen so belastend. Weil wir ja als Angehörige gar nicht wissen, ist das jetzt absichtlich oder ist das jetzt, hat sie es wirklich vergessen? Das kann doch nicht sein. Sie hat doch immer alles gewusst. Also da sind alle Beteiligten sehr verunsichert darüber. Und dann, ich meine, ich denke mir, da können Sie, Herr Professor, auch noch dazu sagen, es gibt heute natürlich spezielle Tests, psychologische Tests, wo man feststellen kann, wo Wörter abgefragt werden, die Uhr muss gezeichnet werden, aber auch der berühmte Mini-Mental-Test, wo man so ein schnelles Screening machen kann, um herauszufinden, ist das jetzt noch unter Anführungszeichen normal, ist das auf eine Überlastung vielleicht zurückzuführen, auf Stress, auf eine schwierige Situation oder ist das jetzt wirklich ein Beginn einer Demenzerkrankung?
Und wir haben einen ersten Anrufer in der Leitung. Herr Unterberger möchte wissen, ob es einen Zusammenhang zwischen Gelenkschmerzen und Vergesslichkeit bzw. Demenz gibt. Bei ihm konkret sind es Knieschmerzen und Rückenschmerzen.
Ja, also in dem Bereich ist mir keine Literatur bekannt, dass Vergesslichkeit jetzt mit Gelenkschmerzen zu tun haben könnte. Ich vermute, das sind einfach parallel geschehen. Und wenn, dann wäre das Gemeinsame sozusagen ein entzündlicher Prozess, der in den Gelenken stattfindet und möglicherweise über das Immunsystem auch dann im Gehirn stattfinden kann. Aber so den direkten Zusammenhang kann ich da nicht literaturmäßig belegen.
Dann bleiben wir gleich bei Risikofaktoren. Ich habe mir heute rausgeschrieben, was die wichtigsten Faktoren sind für eine sich bildende Demenz, und zwar Depression und sozialer Rückzug, mangelnde Bewegung, Bluthochdruck, Rauchen und Diabetes. Es kommen noch ein paar andere hinzu, aber diejenigen von mir als Aufgezählten, die kommen mir sehr bekannt vor. Das sind nämlich auch die ganz klassischen Risikofaktoren für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung oder auch für Übergewicht. Das scheint mir jetzt ungewöhnlich unspezifisch eigentlich.
Das ist richtig. Also die Risikofaktoren für Herz- und Gefäßleiden sind ähnlich wie die Risikofaktoren, die herausgefunden wurden für die Demenz vom Alzheimer oder überhaupt für die Demenzentwicklung. Sie haben ja etwas gemeinsam. Das ist, die Hirnzelle lebt von Sauerstoff und Zucker. Und wenn das über das Transportsystem nicht bereitgestellt wird, dann werden besonders hungrige Zellen, die sind auch unterschiedlich resistent gegen Nahrungsminderung, absterben bzw. ihre Aktivität einstellen oder verringern. Es werden dann jede Verringerung der Aktivität führt dann auch zu einer Reduktion der Kontaktstellen der Nerven zueinander, die ja über sogenannte Botenstoffe kommunizieren. Also das ist völlig richtig. Nur was hier auch von einem Komitee, das alle 3-4 Jahre tagt und wo die Literatur sozusagen recherchiert wird, da ist zusätzlich zu dem, was Sie genannt haben, nämlich kardiovaskuläre Risikofaktoren, wird auch hier zum Beispiel Hörminderung. Ja, also durch die Hörminderung ist die Kommunikation, das soziale Umfeld rückt weg. Und damit haben wir nicht mehr sozusagen die Interaktionen, die ja auch ein tägliches Training sind. Also jedes Gespräch, auch das wir jetzt hier machen, ob Sie zuhören oder sprechen oder schreiben, ist eine Art Hirntraining. Und wenn das wegfällt, wenn Sie sagen, na, die Sendung interessiert mich nicht, ich drücke auf Off, oder mir fällt eine Frage ein, wir müssen nicht schreiben. Ja, schreiben Sie, rufen Sie an. Das ist Hirnaktivität im wahrsten Sinn des Wortes und wir setzen uns damit auseinander. Das ist einmal hören. Dann gibt es auch noch zum Beispiel das Hirntrauma. Das ist nicht der schwere Autounfall, sondern das ist zum Beispiel ein übermäßiges Köpfeln beim Fußball. Ja, also wenn Sie was ich, 4-5 Stunden am Tag Köpfelübungen machen, dann sind das kleine Verletzungen, die nicht sichtbar sind, aber die doch eine Wirkung haben, so wie das beim Boxen, ja, ist es ähnlich, also so kleine Gehirnrüttelungen. Dann natürlich, ich weiß nicht, Alkohol haben Sie gesagt, nehme ich an, und Nikotin detto, ja, das sind auch Risikofaktoren. Die Fettleibigkeit haben wir schon gesagt. Die Depression ist ein ganz wichtiger Punkt, ja, also viele, die, also im Rahmen einer Depression, ein Name für ein vielfältiges Syndrom kann sein Aufmerksamkeit und Konzentrationsmangel und damit auch mindere Einspeicherung von neuen Inhalten. Und wenn schlecht eingespeichert ist, dann ist auch schlecht abzurufen. Ja, dann ist auch jetzt neu dazu gekommen die Luftverschmutzung. Ja, und da gibt es noch einige andere.
Danke sehr. Frau Kreu, Ihre Erfahrungen aus der Selbsthilfegruppe. Ich nehme mal an, dass man die Menschen ja nicht nur begleitet, sondern dass man tatsächlich versucht, noch das Beste herauszuholen. Über Reversibilität oder nicht sprechen wir dann noch. Also eigentlich die Frage jetzt andersrum gestellt, nicht nach den Risikofaktoren, sondern was tut man denn aus Ihrer Sicht, um Menschen im fortgeschrittenen Alter einfach geistig fit zu erhalten? Was wäre da empfehlenswert?
Naja, da gibt es natürlich die verschiedensten Übungen, aber an erster Stelle steht eigentlich so ein aktives Leben führen, Herausforderungen annehmen. Also wenn ich nur die leichtesten Sudokus mache oder das einfachste Rätsel aus einer Zeitung, dann ist das für mich keine Herausforderung. Es muss mich zum Denken, zu einer geistigen Arbeit anregen. Das wäre ganz wichtig. Dann, wie schon gehört, die Bewegung, also körperliche Bewegung gemeinsam mit geistiger Bewegung, Beweglichkeit, das gehört einfach zusammen. Das Beste wäre auch in einer Gruppe sozusagen Übungen zu machen, sich mit anderen zusammenzusetzen, eine neue Sprache lernen, altbekannte Dinge auch weiter zu machen, zum Beispiel Schachspielen, Brettspielen, Kartenspiele, Musikinstrument, Singen, Tanzen. Also es gibt eine Unzahl von von Möglichkeiten, einfach geistig auch fit zu bleiben. Wenn schon erste, sag mal, jetzt vielleicht Abbauerscheinungen da sind. Wir haben ja auch eine Gruppe für betroffene Menschen in unserer Selbsthilfegruppe. Kommt es darauf an, das zu stärken, was da ist. Ja, also ressourcenorientiert auf das schauen, was die Menschen können, was sie sich im Laufe ihres Lebens erworben haben, auch was sie gerne machen. Das trifft ja auch auf gesunde Menschen zu, dass wenn wir etwas gerne machen, dann machen wir es einfach öfters. Ja? Wenn wir uns gerne bewegen, wenn wir gerne laufen, Tennis spielen, dann werden wir es machen. Aber da gilt es halt auch, sich zu überwinden, ja? Bevor ein Abbau stattfindet. Und für die bereits Betroffenen eben ganz wichtig, das Neulernen wird zunehmend schwieriger, kann aber doch in kleinen Portionen möglich sein am Beginn einer Erkrankung. Aber wie gesagt, also nicht immer nur schauen, was geht nicht mehr, was kann ich nicht mehr oder was kann der, die nicht mehr, sondern was geht noch gut, wo können wir ansetzen, was können wir einüben, weil das bleibt lange erhalten. Das sind so diese Powerfunktionen, das Allgemeinwissen, das Altgedächtnis, das bleibt ja lang erhalten. Was schwierig wird, das sind diese Speed-Funktionen, so schnelle Informationsverarbeitung, sich schnell umstellen auf etwas. Also man braucht da Geduld und Ruhe eigentlich. Ja.
Eine Spezialfrage jetzt von mir. Ich habe nämlich vor, in der Pension sehr viel zu lesen. Wird mir das helfen gegen Demenz?
Na, ich denke, Lesen ist sicher gut, aber wichtig wäre, dass Sie es dann mit jemand anderem auch darüber diskutieren und dass Sie halt nicht nur, ich weiß nicht, die Mickey Mouse lesen oder einen Roman, einen simplen Roman, sondern vielleicht wirklich etwas bisschen mehr Herausforderndes. Und eben wichtig wäre, mit anderen dann zu diskutieren, sagen wir auch Zeitung lesen, sozusagen an den aktuellen Nachrichten dranbleiben, sich interessieren für das Tagesgeschehen und das im Austausch mit anderen Menschen. Das wäre, glaube ich, wichtig.
Grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, körperliche Fitness hilft auch dem Gehirn, also durchaus dem antiken Ideal folgend, gesunder Geist in einem gesunden Körper. Und wir haben Anrufer. Frau Astrid sagt, aus eigener Erfahrung muss ich sagen, dass die Grenzen nicht so fließend sind, wie vorhin gesagt wurde. Ist sie noch in der Leitung?
Ja, ich bin in der Leitung, grüß Gott. Also ich glaube, das ist ein bisschen missverstanden worden. Also es ist fließend, hat zuerst der Herr, ich habe die Sendung leider nicht ganz von Anfang an mitgehört, muss ich dazu sagen. Jetzt weiß ich nicht, der Experte, was da sich da irgendein Arzt oder so, der das gut getan hat. Ich habe aus meiner eigenen Erfahrung, ich hatte Burnout, weil ich einfach sehr viel gearbeitet habe und habe da dann gemerkt und merke das auch jetzt noch, obwohl ich noch immer, finde ich, jung bin. Also ich bin jetzt gerade 60 geworden. Das Burnout liegt schon einige Zeit zurück, aber man ist auch dann, weiß man ja jetzt in der Wissenschaft, dass man nicht mehr so belastbar ist. Und ich merke es zum Beispiel, wenn ich emotionalen Stress habe oder Sachen, die ganz neu sind für mich, also komplett, dass dann eine Form der Überlastung wieder sozusagen Besitz von mir ergreift und ich dann gar nichts mehr weiß. Also da habe ich praktisch so ungefähr diese Demenzgeschichten, die wir jetzt als, was Sie zuerst genannt haben, als Anfangsstadium.
Danke sehr. Danke. Ich darf die Frage gleich an Peter Dalbianco weiterleiten. Also Burnout als wirklich Risikofaktor für eine sich bildende Demenz. Die Frage ist nur, was ist dann Ursache, was Wirkung, kann man das sagen?
Also vielen Dank für den Beitrag. Das ist ganz wichtig, was Sie da angesprochen haben, dass natürlich im Rahmen eines Burnouts dann und mit einer Zweit-Drittbelastung dann plötzlich sozusagen der Gedankenfluss abreißt oder unterbrochen wird und so weiter. Das im Vorfeld Besprochene war eigentlich sozusagen die alltägliche Vergesslichkeit, die mit dem Alter assoziiert wird und der Übergang zu einer pathologischen Vergesslichkeit. Und das ist oft nicht so leicht differenzierbar oder auseinanderzuhalten. Dafür braucht es tatsächlich eine fachärztliche, nervenärztliche Untersuchung.
Wir sind jetzt schon mitten im Thema, nämlich der pathologischen Seite der ganzen Angelegenheit, und wir haben da einen kurzen Einspieler vorbereitet, wie sich zum Beispiel Alzheimer in der Praxis äußert.
Aus den Protokollen von Alois Alzheimer. Patientengespräch mit Auguste Deter, 1901.
Wie heißen Sie?
Auguste.
Familienname?
Auguste.
Wie heißt Ihr Mann?
Auguste Deter zögert. Dann antwortet sie.
Ich glaube, Auguste.
Ihr Mann?
Ach so.
Wie alt sind Sie?
51.
Wo wohnen Sie?
Ach, Sie waren doch schon bei uns.
Sind Sie verheiratet?
Ach, ich bin doch so verwirrt.
Wo sind Sie hier?
Hier und überall. Hier und jetzt. Sie dürfen mir nichts übel nehmen.
Wo sind Sie hier?
Da werden wir noch wohnen.
Wo ist Ihr Bett?
Wo soll es sein?
Am Mittagstisch. Frau Auguste Deter isst Schweinefleisch mit Kaffeeol.
Was essen Sie?
Spinat.
Tatsächlich kaut sie gerade Fleisch.
Was essen Sie jetzt?
Ich esse erst Kartoffeln und dann Krähen.
Schreiben Sie eine 5.
Sie schreibt
eine Frau.
Schreiben Sie eine 8.
Sie schreibt
Auguste.
Beim Schreiben sagt sie wiederholt
Ich habe mich sozusagen verloren.
Ich habe mich sozusagen verloren. Ein tragisches Resümee, aber fast ein poetischer Satz. Auch Frau Kreu, können Sie das nachvollziehen? Erkennen Sie da Momente wieder, die Sie schon erlebt haben mit Alzheimer-Patientinnen oder Demenzkranken?
Ja, das kann man durchaus sagen. Ich glaube, dass es immer wieder so Momente gibt, wo es den betroffenen Menschen auch in späteren Stadien so plötzlich wieder sehr bewusst ist, was und dass sie etwas verloren haben. Und dass das dann natürlich auch wieder zur Stimmung beitragen kann, dass die Menschen traurig sind, dass sie vielleicht ärgerlich werden, dass wir da eigentlich sehr mitfühlend sein sollten, was jetzt für die Angehörigen, die das rund um die Uhr jeden Tag haben, oft sehr schwierig ist. Aber ich denke mir, dieses sich selbst verlieren, ich kann mir das schon vorstellen, dass das im Verlauf der Krankheit so passiert. Und das, denke ich mir, ist etwas ganz Schlimmes, wenn es nämlich dann auch immer wieder bewusst wird. Und es gibt auch in ganz fortgeschrittenen Stadien, aus meiner eigenen Erfahrung mit meiner Mutter, immer wieder doch helle Momente, wo sie adäquat etwas gesagt hat oder getan hat. Und was ganz erstaunlich ist, was wir noch gar nicht genannt haben, ist das Thema Musik und Singen, weil sie konnte zum Beispiel gar nicht mehr sprechen die letzten Jahre, aber sie konnte bei speziellen Liedern aus ihrer Jugend den Text 3 Strophen einfach singen. Also es muss irgendwie eine Reserve da sein im Gehirn. Ich kann das nicht erklären, das können die Experten wahrscheinlich erklären, die dann doch auch durch gewisse Reize oder Situationen wieder zum Vorschein kommen und die auch diese Person dann irgendwie ausmachen.
Wir haben eine Anruferin in der Leitung, Frau Sonnbeck. Ich habe gehört, dass sich die Diagnosen Krebs und Alzheimer ausschließen.
Ja, genau. Das habe ich mal gehört, aber ich weiß nicht, ob das eine Fehlinformation ist. Also nicht, dass es sich ausschließt, aber dass die Gefahr von Alzheimer-Patienten an Krebs zu erkranken weniger hoch ist. Also dass da eine Korrelation gibt. Das würde mich interessieren, ob das stimmt. Danke.
Danke sehr. Gibt es da statistische Zusammenhänge?
Danke für die Frage. Das sind wahrscheinlich nach jetzigem Wissensstand Zufallskrankheiten, die eben zur selben Zeit kommen oder ein bisschen zeitverzögert kommen. Aber dass jemand, der Krebs hat, keine degenerative Erkrankung des Gehirns haben kann, ist mir nicht bekannt und ist auch in der Literatur kommt das auch nicht vor. Also die Antwort ist, man kann beides haben. Entweder nur einzeln oder auch sogar zusammen auch.
Wir haben heute das Luxusproblem, dass wir tatsächlich viele Menschen in den Leitungen haben, die anrufen und auch einige E-Mails. Aber ich denke, wir sollten auf jeden Fall, bevor wir noch Hörerinnen mit reinnehmen, einen Punkt besprechen, nämlich die Therapien. Die dürfen wir natürlich nicht außen vor lassen. Es gibt wirklich neue, spannende Entwicklungen. Ich bitte um einen kurzen Überblick zu diesem Thema. Nehme eines vorweg, es gibt 2 Klassen von Therapien, nämlich symptomatische und sogenannte kausale. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, also ich möchte aber die 3. Form nicht außer Acht lassen. Also wir haben medikamentöse Behandlungen, da gibt es die symptomatischen Therapien mit Wirkstoffen, die wir schon seit 20 Jahren in der Apotheke kaufen können. Und dann gibt es auch, nämlich medikamentös, eine ganz neue Therapie, die Sie vorher kausal genannt haben, das sind monoklonale Antikörper, die über einen Venenstich in den Körper gelangen und das Amyloid, also ein Eiweißfädchen, das die Kontaktstellen der Nervenzellen stört, herausfangen. Das ist sozusagen die ganz neue Therapie, also dass man das Amyloid aus dem Gehirn herausschafft. Und die 2. große Gruppe sind natürlich die nicht-medikamentösen Behandlungen, die man nicht vergessen soll. Da gehört eben auch das dazu, was Frau Greu gesagt hat, zum Beispiel Musiktherapie, Tanztherapie, Verhaltenstherapie, kognitive Stimulation, sprich Gedächtnistraining, Ergotherapie, Verhaltenstherapie und so weiter. Und ganz wichtig ist natürlich auch sozusagen in diesem Netzwerk das, was sozusagen die Selbsthilfegruppen machen, wo Frau Kroll Präsidentin ist von der österreichischen Alzheimer-Angehörigen-Organisation, Angehörigenberatung, Angehörigenunterstützung. Und das in einer Art und Weise, wo die Menschen sich auch verstanden fühlen. Also da muss man sagen, bitte nicht scheuen, sondern diese Organisationen in Anspruch nehmen.
Darf ich kurz einhaken bei den Antikörpern, also diese ganz neue Generation von Medikamenten, die es jetzt gibt. Es gibt da ein, zwei Wirkstoffe, die sind in den USA schon zugelassen. Der Wirkstoff Leqembi, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, wird im Juni in der EU zugelassen. Und über diese Wirkstoffe sagt Elisabeth Stöckmann, die Leiterin der Demenzambulanz an der MedUni Wien, die Studienergebnisse sind eine Sensation und es bricht nun eine neue Ära an. Ich nehme an, sie meint damit, dass man jetzt tatsächlich rückgängig machen kann, was im Gehirn da an Schädigungen sozusagen passiert, zumindest teilweise. Sehen Sie das auch so?
Also Frau Kollegin Stöckmann hat völlig recht. Es ist wirklich ein Gamechanger. Es ist ein völlig neuer Ansatz. Aber so sagen jetzt, ich würde nicht in Euphorie ausbrechen. Es gibt einige Menschen mit der Alzheimer-Erkrankung, für die diese Therapie geeignet ist und die sicher profitieren. Reversibel ist die Erkrankung nicht, aber sozusagen der Bösewicht, nämlich das Amyloid, dieser Eiweißfaden, wird von den monoklonalen Antikörpern, Lecanemab ist der Wirkstoffname oder Donanemab ist ein anderer, herausgeholt und damit auch verhindert, dass eine biologische Kaskade stattfindet, also dass das Tau und andere Eiweiße entstehen können, die wiederum die Nervenverbindungen stören. Insofern ein Gamechanger, sensationell, auch wenn die Auswahl der Patienten richtig getroffen ist, gut verträglich. Und das wird in den kommenden Jahren sich noch beweisen müssen. Aber die Studien, die jetzt da draußen sind, zeigen einerseits eine neuropathologische Veränderung ins Positive und zweitens, was extrem wichtig ist, dass der Patient oder die Patientin auch wirklich etwas davon hat im Alltag.
Sie haben gesagt, reversibel ist die Krankheit nicht. Das heißt, es kann nur verzögert werden?
Es kann nur, also nach dem jetzigen Stand entspricht es einer Verzögerung von 5 bis 7 Monaten.
Gut, das ist dann, also die totale Heilung wird es nicht werden, aber es geht einem dann besser, wenn man es nicht
nimmt. Darf ich da noch etwas einwerfen? Ich glaube, wir behandeln zu einem Zeitpunkt, wo schon sehr viel Hirngewebe beeinträchtigt ist. Wenn wir einen, das ist jetzt Zukunftsmusik, die ich hier singe, ja, wenn wir einen Biomarker finden, schon im Alter von, ich weiß nicht, 30, 35-Jährigen, der verlässlich ist, also 100% spezifisch ist, und diese Amyloid-Therapie machen, dann werden wir verhindern, dass diese Menschen überhaupt in diese Hirnzerstörung und mit den klinischen Folgen kommen. Jetzt ist es, die Studien jetzt haben Menschen behandelt, die vergesslich waren oder auch in der leichten Demenzform waren.
Wir haben noch eine recht interessante Frage über E-Mail bekommen von einer Hörerin vermutlich. Wie ist der Einfluss von Hormonen bei Demenz? Kann ein früher Wechsel hier eine Rolle spielen? Kann natürlich schon auch ein Hörer sein. Es gibt ja auch einen Männerwechsel. Kurze Antwort hierzu.
Hat man vor 20, 25 Jahren geglaubt, ist aber jetzt nicht mehr so haltbar. Also es ist keine eindeutig wissenschaftliche Evidenz.
Noch eine Frage, ebenfalls sehr interessant. Mein Vater starb mit 90, nachdem er ab ca. 85 stark Alzheimer hatte. Wie genetisch vererblich ist Alzheimer?
Es gibt den sogenannten familiären Alzheimer, der eindeutig festgemacht ist am Chromosom 14 oder Chromosom 1, Presenilin 1, Presenilin 2 und so weiter. Da sind Genloki identifiziert worden, die den familiären Alzheimer ausmachen. Das ist aber nur 3% der Alzheimer-Erkrankten. Alle anderen, ja, die 97 anderen, die das bekommen, die haben sozusagen selber durch Genmutationen nicht nur eine, sondern viele Genmutationen entwickeln so eine Art negatives Konzert. Und das kann dann, das heißt, die Alzheimer-Krankheit ist wahrscheinlich nur, es ist ein Name für sehr viele Krankheiten.
Frau Kreu, eine optimistische Zusammenschau Ihrer Erfahrungen in der Selbsthilfegruppe. Was hat denn aus Ihrer Sicht am besten geholfen, um die Menschen zumindest zu stabilisieren?
Also Sie meinen, die betroffenen Menschen zu stabilisieren? Naja, eigentlich Geduld, Zuwendung, mit den Personen versuchen, sie zu verstehen, sie zu unterstützen. Aber auch für die Angehörigen ganz wichtig, mal eine Pause zu haben, sich Hilfe zu holen, professionelle Hilfe oder aus dem weiteren Bekannten- und Familienkreis, nicht alles selber machen. Ja, so in diese Richtung.
Wir befinden uns bereits in der Zielgeraden, Frau Kreu, Herr Dalbianco. Herzlichen Dank für den Besuch und für das Gespräch.
Gerne.